Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Wenn ich im Teenager- oder Jungscheralter gewesen wäre und hätte den Titel der Predigt gesehen, dann wäre ich wahrscheinlich zu Hause geblieben. Die Ausbreitung der Menschen nach der Flut. Das ist ja super langweilig. Das kann man sich ja bestimmt sparen. Und dann hätte ich den Bibeltext vielleicht gelesen, aufgeschlagen und hätte gemerkt, dass da heute über 70 Namen vorkommen, mit denen ich heute gar nichts mehr zu tun habe. Und rund 15 Länder und Menschengruppen, die ich nicht mal aussprechen kann. Da steht nichts von Berlin, von München, von London, New York und auch nichts von USA, China oder Russland. Was soll das bitte mit mir zu tun haben? Dann hätte ich die Länge des Predigtextes angesehen und hätte gemerkt, dass der Prediger heute über 44 Verse sprechen möchte. Ich hätte gewusst, das wird heute eine lange Angelegenheit. Wahrscheinlich viel länger als sonst. Aber gut, dass du nicht bist wie ich damals, sondern dass du hier in den Reihen sitzt und auf Gottes Wort hören möchtest. Wir sprechen nämlich heute über deine Familie und über dein Leben. Wir als Leuchtturmgemeinde sind überzeugt, dass die ganze Bibel, wirklich die ganze Bibel von Gott eingegeben ist und deshalb auch nützlich ist zur Lehre und zu einem Leben, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Auch der Abschnitt, den wir heute lesen, und egal welchen Abschnitt wir in der Bibel aufschlagen, alle Abschnitte der Bibel sind von Gott gegeben zu ihrem bestimmten Zweck. Und niemand kann sagen, ich will einen Text rausschneiden, der bringt uns nichts mehr, den brauchen wir heute nicht mehr. Nein, auch dieser Text ist notwendig. Der Bibelabschnitt, mit dem wir es heute zu tun haben, der liegt schon 4600 Jahre zurück. Heute geht es um deinen, unseren Großvater Noah. Ja, das stimmt. Noah, von dem stammen wir alle ab. Und wir stammen auch alle von den Söhnen Noahs ab, nämlich von Sem, Ham und Japhet. Ja, ich habe jetzt die ganzen Ur-Ur-Urs nicht nachgezählt, aber wenn wir eine gewisse Anzahl davon nutzen, dann kommen wir irgendwann bei Noah raus. Wir haben letzte Woche schon von Eric gehört, dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat mit den Menschen auf der Erde. Gott segnet Noah und seine Söhne und verspricht, dass er die Erde nie wieder mit einer Flut auslöschen wird. Im Gegenteil, er verspricht, dass Saat und Ernte, Sommer und Winter und Hitze weiter bestehen werden. Aber wie geht's jetzt weiter in der Menschheitsgeschichte? Was passiert denn jetzt danach? Ich bin mir sicher, dass heute auch bei euch viele Fragezeichen über euren Köpfen auftauchen. Das werde ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle der Predigt in euren Gesichtern sehen. Aber das ist heute in Ordnung. Denn Gott sagt uns nicht immer alles, was wir wissen wollen, aber er sagt uns alles, was wir wissen sollen. Gott sagt uns nicht immer alles, was wir wissen wollen, aber alles, was wir wissen sollten. Das werdet ihr heute an verschiedenen Stellen in der Predigt merken. Ich habe die Predigt heute in zwei Teile aufgeteilt. Teil A, Noahs Leben nach der Sintflut. Das wird der erste Teil sein, der Rest von Kapitel 9, 1. Mose 9. Und Teil B, die Völker nach der Flut. Das wird das ganze Kapitel 10 sein. Ich lese jetzt vom ersten Teil den Predigttext aus 1. Mose 9 ab Vers 18. Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang, und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. Ja, die Frage kommt auf, was hat Noah eigentlich die ganze Zeit nach der Sintflut gemacht? 350 Jahre lang. Ich meine, er war ja neben einigen anderen fast der einzige Mensch auf der Erde, und die ganze Welt stand ihm offen. Er konnte ja machen, was er wollte. Naja, nicht ganz. Erstmal musste er sich wieder selbst verpflegen. Er musste schauen, dass er selbst überlebt. Und mit dem Geld, was er vielleicht noch in der Tasche hatte, von vor der Sintflut, konnte er nichts kaufen. Es gab keinen Marktplatz, wo du Äpfel kaufen konntest und Kartoffeln oder Fleisch oder Korn. Das gab's alles nicht. Noah fing wieder bei Null an. Vielleicht hat er sich aber auch gedacht, die Sintflut, das war so eine gewaltige Katastrophe, ich muss alle Menschen nach mir davor warnen. Ich muss dafür sorgen, dass jeder nach mir an Gott glaubt und mit Gott lebt. Und ich muss eine Möglichkeit finden, die nächste Generation davon überzeugen, dass sie wirklich stattgefunden hat, weil irgendwann werden sie mir nicht mehr glauben. Und ich möchte sie davon überzeugen, dass sie mit Gott wandeln, mit Gott leben, gläubig werden, um gerettet zu werden. Vielleicht hat er auch an eine Art Sintflutmuseum gedacht. Vielleicht wollte er den Menschen sogar die Arche zeigen und hat Schilder aufgestellt und eingeritzt, dort geht's zur Arche. Vielleicht hat er Fossilien ausgegraben und ausgestellt, um die schreckliche Katastrophe der Sintflut zu beweisen. Er wusste, dass die Menschen ihm kaum glauben würden, weil sie es nicht gesehen hatten. Und ganz sicher hat Noah seinen Enkeln, die ja irgendwann nach der Flut geboren wurden, ganz lebhaft von der Sintflut erzählt. Der kleine Javan zum Beispiel, ein Enkel Noahs, werden noch davon lesen. Er kam vielleicht eines Tages zu ihm und sagte, Opa, kannst du mir nochmal die Geschichte von dem Wasser und der Arche erzählen? Noah hat ihn dann bestimmt auf den Schoß genommen und hat gesagt, gerne, mein kleiner Javan, aber lass dir eins gesagt sein, das ist keine bloße Märchengeschichte, die ich dir erzähle. Ich habe sie selbst erlebt, diese Arche habe ich selbst gebaut, ich habe es selbst mit eigenen Augen gesehen. Das ist wirklich passiert. Ja, was auch immer Noah gemacht hat, er hatte ganz sicher ein Anliegen für seine Söhne, für seine Enkel, für seine Urenkel, für seine ganze Nachkommenschaft, dass sie das nicht vergessen, was auf der Erde passiert ist. Aber er musste bei Null anfangen und dann der künftigen Generation das Ereignis der Sintflut sozusagen lebendig erhalten. Ja, leider haben wir nicht so viel darüber berichtet, was er die ganzen 350 Jahre auf der Erde gemacht hat. Wir können ihn ja eines Tages fragen, wenn wir ihn im Himmel sehen. Jedenfalls wäre es sicher ein lohnenswerter Kauf, wenn er seine Biografie rausgeben würde, die 500 Jahre vor der Flut, die 350 danach. Er hätte sicher einiges zu erzählen. Das würde bestimmt eine vielbändige Bibliothek ergeben, was dieser Mann zu berichten hätte. Aber die Bibel berichtet uns nach der Sintflut nur von einem einzigen Tag in Noahs Leben. Und das war kein Tag, der rühmlich war für Noah. Im Gegenteil, das war ein schrecklicher Tag. Und alles begann damit, dass Noah sich ja jetzt selbst verpflegen musste. Und er musste sich jetzt erst wieder ein ganzes System schaffen, wie er sich am Leben erhalten konnte. Er musste selbst aktiv werden, um sich Nahrung zu verschaffen. Und das hat er bestimmt auf verschiedene Weise getan. Ja, so wie er eben die Bäume gesehen hat und gepflückt hat und geerntet hat. Aber die Bibel berichtet uns jetzt von einer Sache, in Vers 20. Noah aber wurde ein Landmann und legte einen Weinberg an. Wir wissen nicht genau, warum er sich für einen Weinberg entschied. Wir wissen nur, die Entscheidung war irgendwie geplant. Noah hatte ganz sicher den Wein und seine Folgen vor der Sintflut schon gesehen. In der Gesellschaft, die mit der Sintflut ausgelöscht wurde. Er wusste auch, was er tut, als er den Weinberg anlegt und was da am Ende rauskommt. Und die Bibel berichtet uns, was dann geschah. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken. Ja, Noah hätte rechtzeitig aufhören müssen. Aber bevor wir ihn verurteilen, was er hier getan hat, möchte ich uns davor warnen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen. Denn Noah wird in der Bibel immer als Glaubensvorbild und als Held beschrieben. Wir lesen ja die ganze Kapitel vorher, Kapitel 6 bis 8, dass er mit Gott wandelte. Noah war ja zu seiner Zeit der Fels in der Brandung. Und wenn wir das so lesen, dann sollten wir an die Worte von 1. Korinther 10, Vers 12 denken. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir können hier die Betrunkenheit von Noah, seine Sünde, nicht wegerklären, aber wir können uns auch davor hüten. Als Noah vor der Sintflut gelebt hatte, da konnte er aller Sünde und Bosheit in der Gesellschaft entgegentreten. Er war ein leuchtendes Licht in einer dunklen Welt. Er war vor jeder Sünde auf der Hut, er kannte die gravierenden Folgen der Sünde, er war wachsam und er wandelte mit Gott. Und nach der Sintflut scheint es so, dass er dachte, dass er jetzt sicher ist. Es gab keine ungläubigen und bösen Menschen mehr um ihn herum, keine gottlose Gesellschaft war mehr zu fürchten. Vorher war Noah wie ein Soldat im Krieg, jederzeit bereit. Er hatte sozusagen das Schwert gezückt. Überall erwartete er Versuchungen zur Sünde und Gefahren, die ihn zu Fall bringen. Und als er aus der Arche stieg, den Sonnenschein sah und den Regenbogen, den Gott geschenkt hatte, da war er Friede auf Erde. Und dann legte er seine Waffenrüstung ab und war nicht mehr auf der Hut. Er vergaß, dass die Sünde nicht ausgelöscht wurde mit der Sintflut. Er vergaß, dass die Versuchungen nicht nur von außen auf ihn hereindringen, sondern aus seinem eigenen sündigen Herzen kamen. Das musst auch du beachten. Wenn du in den Urlaub fährst, dann nimmst du die Sünde mit. Die Sünde ist nicht nur in Berlin oder in deiner Schulklasse oder in deiner Universität. Die Sünde nimmst du mit in die eigenen vier Wände, wenn du vom Gottesdienst nach Hause gehst. Die nimmst du auch mit, wenn du aus Deutschland auswanderst, wo alles besser und schöner ist. Sie ist immer dabei. Du brauchst auch deine Waffenrüstung jederzeit. Du brauchst den Herrn jederzeit. In Epheser 6, da ist ja dieser Abschnitt, wo über die Waffenrüstung geschrieben wird. Der Abschnitt beginnt mit der Ermutigung von Paulus. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das hatte Noah ja in dieser sicheren Umgebung vergessen und ist dadurch in diese Sünde gefallen. Ich möchte mich ganz kurz dem Thema auch Alkoholkonsum widmen, aber das Thema nur ganz kurz streifen. Da haben wir nicht die Möglichkeit zu, das ist vielleicht eine eigene Predigt. Ja, Alkohol wird auf verschiedene Weisen in der Bibel beschrieben. Und zwar einmal zum Genuss. Ja, Gott hat es den Menschen gegeben. Zum Beispiel im Psalm 104, seht die Bibelstellen davon angegeben, da heißt es, dass der Wein das Herz der Menschen erfreuen soll. Ja, dann wird es auch als Medizin empfohlen, in Sprüche 31 und 1. Timotheus 5 kann man das nachlesen, also zur Schmerzlinderung insbesondere. Und dann wird auch gravierend vor den Folgen des Alkohols gewarnt. In Sprüche 23 und in Epheser 5, die Bibelstelle ist wahrscheinlich am bekanntesten, berauscht euch nicht mit Wein, wo in Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also die Bibel verurteilt nicht grundsätzlich den Weingenuss, aber den zu viel, den überreichen Weingenuss, sodass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ja, dass Alkohol, wenn er zu viel genossen wird, schlechte Auswirkungen hat, brauche ich gar nicht zu erwähnen. Die Zügel der Selbstbeherrschung fallen und der Alkohol übernimmt die Kontrolle über dein Denken, über dein Leben, einfach über alles. Und Noah hat genau das erlebt und deswegen heißt es im nächsten Satz, er entblößte sich in seinem Zelt. Der übermäßige Weingenuss hatte Noah dahin geführt, dass er nackt und ohne Kleidung betrunken in seinem Zelt lag. Aber der Schreiber berichtet uns jetzt nicht mehr so viel von der Sünde Noahs. Der Schwerpunkt, den er jetzt legt, ist gar nicht die Sünde, die Noah getan hat, sondern er geht jetzt weiter darüber hinaus. Das sehen wir nämlich jetzt in den nächsten Versen. Jetzt tritt sein Sohn Ham auf den Plan. Lesen wir weiter im Bibeltext. Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Ja, wir wissen nicht, ob Ham zufällig da reinkam in das Zelt oder vielleicht wollte er nach dem Rechten sehen, wollte seinem Vater ja gucken, was passiert. Oder vielleicht hat er sogar böse Absichten, vielleicht hat er auch vorher mitgefeiert, es gab irgendwas zu feiern, keine Ahnung. Wir lesen jedenfalls, dass er in das Zelt kam und die Blöße, die Nacktheit seines Vaters sah. Und danach ging er schnurstracks zu Japhet und zu Sem, seinen älteren Brüdern, und erzählte ihnen davon. Lesen wir weiter. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und das wirft jetzt bei uns einige Fragen auf. Die beiden, die reagieren ganz anders als ihr jüngster Bruder. Sie denken, wir müssen was tun. Und dann nehmen sie eine Decke und bedecken damit die Nacktheit von ihrem Vater. Aber das tun sie nicht einfach so, sondern sie gehen, sehen sie die Decke sozusagen auf die Schulter und gehen dann rücklings und wenden sogar ihr Gesicht ab, dass sie nicht sehen, ja, wie ihr Vater da entblößt liegt. Und dann wacht Noah auf. Und seine Reaktion wirft wieder Fragen auf. Ich lese weiter. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Okay, jetzt nochmal langsam. Also Noah reagiert hier, als hätte Ham die schlimmste Sünde auf der ganzen Erde getan. Irgendwas ganz Schlimmes. Ja, wir sagen heute, ja, was war da schon dabei? Er hat den Vater entblößt gesehen und seinen Brüdern halt davon erzählt. Was ist schon dabei? Und dann ist Noahs Reaktion nicht, dass er seinen Sohn Ham verflucht, sondern seinen Enkel Kanaan. Ja, seht ihr das im Text? Er spricht nicht, verflucht sei Ham, der mir das angetan hat, sondern er sagt, verflucht sei Kanaan. Ja, ihr merkt, unser Textabschnitt wirft Fragen auf. Für die Beantwortung dieser Fragen haben viele Ausleger ganz spektakuläre Deutungsversuche herangezogen. Ich will euch aber damit nicht langweilen, was es da alles gibt. Ich möchte nur mal einen Einblick geben, was man zum Beispiel sich vorstellt. Die Rabbiner zum Beispiel, da gibt es eine Richtung, die glaubt, dass der Bibeltext ursprünglich länger war, als wir ihn hier haben. Und wegen der Brutalität wurde er entfernt. Ja, sie glauben, dass Ham seinen Vater kastriert hat und damit die Herrschaft der Familie als Oberhaupt an sich gerissen habe. Das hat er dann seinen Brüdern erzählt, wodurch die Familie in die Brüche gegangen ist. Und das sei auch die Erklärung, warum Noah nur drei Söhne hätte und keine danach mehr bekommen konnte. Solche verschiedenen Möglichkeiten, ja, ziehen Ausleger zu Rate. Ich möchte euch jetzt kurz die Fragen nennen, die hier wichtig sind, die wir beantworten müssen und euch der Reihe nach die beste Erklärung bieten und eine, die auch zum Bibeltext passt. Die erste Frage ist, welches war denn das schlimme Vergehen, das Ham begangen hat? Und die zweite Frage ist, warum wird Kanaan, der Enkel, verflucht und nicht Ham, der Täter? Die erste Frage, welches schlimme Vergehen hat Ham begangen? Wir müssen als erstes uns bewusst sein, dass wir in unserer Gesellschaft beim Thema Nacktheit sehr beeinflusst sind. Vor einem halben Jahr hat Matthias schon in einer Predigt zu 1. Mose 3, ja, wo das Thema das erste Mal so richtig vorkommt, nämlich beim Sündenfall, da hat Matthias einige Minuten darin verbracht, uns das etwas näher zu erläutern bei Adam und Eva. Die Nacktheit hat nach dem Sündenfall nur noch in einem Rahmen Platz, nämlich innerhalb der Ehe. In allen anderen Fällen sollen Menschen sich bedecken. Und Gott hat das mit dem ersten Menschenpaar, Adam und Eva, schon vorgemacht. Er hat ihm nämlich vernünftige Kleider aus Fell gemacht und nicht diese bloßen Lendenschurze. Später im Gesetz Moses lesen wir das auch in 3. Mose 18, dass kein Mensch die Nacktheit des anderen aufdecken soll. Es ist vor Gott ein Greuel. Gut, Ham hat die Nacktheit seines Vaters gesehen, das mag vielleicht noch irgendwie zufällig gewesen sein, aber seine Reaktion darauf, die spricht jetzt Bände über seine ganze innere Herzenshaltung. Er unternimmt keine Hilfe, um die Schande von seinem Vater abzuwehren. Und wir sehen auch später nicht, dass er den Brüdern irgendwie geholfen hat. Ja, kommt, ich helfe euch mit. Wir müssen also davon ausgehen, dass Ham sich über das, was er im Zelt sah, amüsiert hat und seinen Vater darüber verachtet hat. Er hat also auf die Sünde seines Vaters mit Sünde reagiert. Er hat sich unehrenhaft verhalten, er hat seinen Vater verachtet und ihm die Hilfe versagt. Sprüche 30, Vers 17 sagt Gott dies: Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Also Gott ist sehr deutlich darin, wenn man die elterliche Autorität verachtet, durch den Schmutz zieht. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass Ham das sah bei seinem Vater und dann seinen Brüdern draußen das erzählt hat und sich dann darüber lustig gemacht hat. Hey, habt ihr schon gesehen, was der Alte gemacht hat? Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht und wurde nicht mehr gesehen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die ganze Bibel lehrt, ja, wie wir mit Sünde umgehen sollen. In Galater 6 lesen wir davon, dass wir Brüdern helfen sollen, die gesündigt haben. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und Vers 2, ich lese jetzt weiter, den habe ich nicht mehr vorne auf der Folie. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also das gegenseitige Helfen in der Sünde, das ist ein Grundsatz der Nächstenliebe. Und hier noch zusätzlich, weil es die Eltern waren. Seine Brüder, Sem und Japhet, die haben genau richtig gehandelt. Sie wissen, dass Nacktheit zu beschützen ist und nicht zu bestaunen ist. Und so gehen sie mit der richtigen Haltung an das Problem. Sie helfen ihrem Vater, seine Schande zu bedecken und bemühen sich auch, dass sie nicht selbst in Versuchung geraten. Das ist die richtige Vorgehensweise, wenn es um die Sünde eines anderen geht. Und das zeigt auch ihre Achtung und ihre Liebe gegenüber ihrem Vater Noah. Und damit erfüllen sie auch das fünfte Gebot, was viel, viel später kommt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber das war schon in Gottes Gedanken von Anfang der Schöpfung an. Später wurde es in den 10 Geboten eben verschriftlicht. Ja, und die beiden Söhne sind damit Beispiele, wie Gott selbst einst an Adam und Eva handelte, indem er ihnen ja diese Schande der Blöße zugedeckt hat. Damit sind sie im Grunde ja Nachahmer Gottes geworden. Und das alles zeigt uns, dass ihre Herzen ganz anders eingestellt war als das Herz von ihrem Bruder Ham. Das bringt uns zur zweiten Frage. Warum wird denn jetzt Kanaan, der Enkel, verflucht und nicht Ham? Die meisten von uns haben Kanaan bislang mit einem Land in der Bibel verknüpft. Ja, wenn ihr Kanaan gelesen habt, habt ihr daran an das Land Kanaan gedacht, was ihr im Alten Testament gelesen habt. Die Israeliten nehmen das ja später ein und bewohnen es. Aber Kanaan war, bevor es zum Land wurde, erstmal eine Person. Das sehen wir hier, nämlich der Enkel von Noah und der Sohn von Ham. Und Kanaan war auch der jüngste Sohn von Ham. Das lesen wir ein Kapitel später, Kapitel 10, Vers 6, da kommen wir nachher noch zu. Also wir lesen nichts, als Kanaan irgendwas mit der Situation zu tun hatte. Aber die besten Erklärungen, warum er jetzt diesen Fluch bekommt, finde ich diese zwei. Erstens, es ist eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit. Der jüngste von drei Brüdern, nämlich Ham, hat gesündigt. Darum wird auch der jüngste von Ham für die Tat bestraft. Aber das zweite ist noch gewichtiger, nämlich Noah weiß, dass die Wesenszüge seiner Söhne sich auch in deren Söhne weiter festsetzen. Damit ist Noahs Fluchruf eigentlich nur eine logische Folge von logischem Denken. Er sieht den Vater Ham auf eine Weise sündigen, die schändlich ist, und er weiß, dass dieser sündige Wesenszug sich auch in seinem Sohn Kanaan wiederfinden wird. Und so spricht er den Fluch über diesen aus. Das sehen wir bei den Erzvätern nochmal in 1. Mose am Ende des 1. Mosebuchs, Kapitel 49. Ja, da wird auch ein Segen und Fluch ausgesprochen, und zwar von dem, wie die Söhne bisher gelebt haben. Da wird darauf geschlossen, wie es auch in Zukunft in ihrem Leben aussehen wird. Das ist also ein gängiges Prinzip. Kommen wir kurz dahin, uns den Segen und Fluch grundsätzlich genauer anzusehen. Wir haben schon bis hierhin schon einige Male von Segen und von Fluch gehört. Ja, bis 1. Mose 9, wo wir jetzt sind, in den ersten 8 Kapiteln kam das schon relativ häufig vor. Wir haben noch nicht alles, was man über Segen und Fluch sagen kann, gesagt. Aber ich möchte euch hier daran erinnern, zum Beispiel, wo schon bislang in der Bibel jemand verflucht wurde. Der Erdboden wurde von Gott verflucht, die Schlange wurde von Gott verflucht, Kain wurde von Gott verflucht. Dann hat Gott auf der anderen Seite Lebewesen gesegnet, dann hat er die ersten Menschen gesegnet und er hat Noah und seine Nachkommen gesegnet. Und hier in unserem Predigttext finden wir jetzt etwas, was zuerst hier aufzufinden ist, nämlich wo ein Mensch Fluch und Segen ausspricht. Und das finden wir dann im Verlauf von 1. Mose noch viel häufiger. Alles bisherige, da hat Gott Fluch und Segen ausgesprochen. Hier spricht zum ersten Mal ein Mensch Fluch und Segen aus. Es folgt mir mal gedanklich, wenn Gott Fluch oder Segen ausspricht, dann ist es immer eine ganz klare Sache, weil Fluch und Segen treffen immer zu 100% ein. Gott sagt immer die Wahrheit, Gott hat immer Recht und Gott weiß immer, was passieren wird. Aber wie verhält es sich denn, wenn ein Mensch das ausspricht, wie in diesem Fall Noah? Spricht Noah hier mit göttlicher Vollmacht oder sind es lediglich seine Wunschgedanken? Eine Bibelstelle, die bekräftigen soll, dass nur wenn Gott einen Menschen segnet, dann kann er wirklich gesegnet sein. Und nur wenn Gott seine Zustimmung zu einem Fluch gibt, dann kann ein Mensch verflucht sein. Ich lese mal 4. Mose 23, Vers 8. Da steht, wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Und aus Sprüche 26, Vers 2. Wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist dein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Also wenn du sagst, Fluch über Berlin, dann muss es unter göttlicher Zustimmung sein, dass diese Sache eintrifft. Du kannst alles sagen. Du kannst auch sagen, Segen über Berlin. Es muss mit göttlicher Zustimmung geschehen, dass diese Sache eintrifft. Oder über was auch immer. Und wir lernen also an diesen beiden Bibelstellen, die ich gerade gelesen habe, dass es völlig nutzlos ist, einen Fluch oder einen Segen auszusprechen, wenn Gott nicht dieser Sache zustimmt. Es kann keine magische Wirkung entfalten, nur weil man gewisse Worte ausspricht. Gott muss es bewirken. Und wenn Gott seine Zustimmung nicht gibt, dann sind es nur leere Worthülsen, die wirkungslos bleiben. Es spricht in unserem Falle einiges dafür, dass dieser Ausspruch von Noah ein göttlicher Ausspruch war, also göttlich legitimiert mit göttlicher Zustimmung. Und der größte Beweis ist, er trifft ein. Er trifft ein. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern, lesen wir weiter ab Vers 25. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Der Inhalt des Fluches ist, dass Kanaan, ja, und in seiner Person auch seine Nachkommen, Knechte werden und nicht nur normale Sklaven, sondern Knechte der Knechte, das heißt die untersten Sklaven. Das bedeutet, wenn es einen Sklaven gibt, der noch einen Sklaven hat, dann ist das Kanaan und seine Nachkommen. Sie werden dieses Schicksal treffen. Noah spricht also aus, dass Kanaan gedemütigt wird, genauso wie Ham seinen Vater Noah gedemütigt hat. Die Erfüllung dieses Fluches können wir in der Bibel nachlesen, viele hundert Jahre später, zum Beispiel im Buch Josua. In Josua Kapitel 9, da ist der erste ganz glasklare Fall, wo wir sehen, dass Josua die Heviter, das sind nämlich Nachkommen von Kanaan, zu Sklaven macht im Land Kanaan. Und zu Wasserholern, zu Holzhauern. Die Geschichte kann man in Josua 9 nachlesen. Ein weiteres Beispiel finden wir unter König Salomo. Salomo hat auch wieder 500 Jahre später alle übrig gebliebenen Kanaaniter noch zu Sklaven gemacht. Die haben auch an seinem Tempel zum Beispiel mitgebaut. Also da sehen wir die Erfüllung, die die restlichen Kanaaniter, ja, dieses Fluches oder die Erfüllung dieses Fluches bei den restlichen Kanaanitern noch viele, viele hundert Jahre später. Über die anderen Brüder kam der Segen, weil sie richtig gehandelt hatten. Und im Segen für Sem taucht nun der Name Herr auf. Noah nennt ihn sogar den Gott Sems. Und das ist auch das erste Mal, dass wir ja den Namen Gottes in Verbindung mit einem Menschen finden. Später wird das auch normal in der Bibel, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs zum Beispiel. Da wird Gott immer in Verbindung mit einem Menschennamen genannt. Also Sem war ganz offensichtlich ein wirklich echter Gläubiger, der mit Gott wandelte. Und das wusste Noah, sonst hätte er Gott nicht den Gott Sems genannt. Wenn wir aber ganz genau jetzt in den Text schauen, dann wird eigentlich gar nicht Sem gesegnet, sondern Gott wird gesegnet. Das hebräische Wort, was für gesegnet gebraucht wird, wird immer, wenn Gott gemeint ist, mit gepriesen in der Bibel übersetzt, im Alten Testament übersetzt, gepriesen. Und das sehen wir auch an dieser Stelle, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Also eigentlich wird gar nicht Sem gesegnet, sondern der Herr. Ja, vielleicht will Noah damit sagen, dass diese gute Tat, die Sem getan hat, eigentlich auf Gott zurückzuführen ist. Vielleicht hat er erkannt, dass Sem deshalb so umsichtig gehandelt hat, weil eben Gott sein Gott ist und er deshalb seinem Vater geholfen hat. Wir wissen es nicht ganz genau, aber eines steht fest, Noah preist den Herrn und segnet Sem sozusagen in einem Atemzug, in einem Satz. Und der Segen an Japhet, der ist jetzt wieder ein bisschen anders in Vers 27. Das hat hauptsächlich mit dem Namen Japhet zu tun. Auf Hebräisch heißt das nämlich Ausbreitung. Irgendwie hat Japhet diesen Namen schon bei Geburt gehabt und jetzt wird sein Name zur Prophezeiung. Er wird sich auch sogar geografisch weiter ausbreiten als seine Brüder, das werden wir nachher noch in Kapitel 10 sehen. Und er wird freundschaftliche Beziehungen zu seinem Bruder Sem und seinen Nachkommen entwickeln. Das alles steht in Vers 27 mit diesem Begriff, Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Dieser Segen jetzt in Vers 27, der trägt am ehesten die Merkmale von einem Gebet. Ja, also nicht unbedingt eines Segens, sondern eines Gebetes. Das steht nämlich hier, Gott breite und lasse ihn wohnen. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen. Das ist wie, als würde Noah Gott bitten, dass er seinen Plan mit Japhet vollbringt. Gut, bei allen Details, allen Erklärungen, allen Fragen, die offen sind, sollten wir aber nicht den Kern dieses kurzen Abschnitts verpassen. Der Schreiber, in dem Fall hat Mose das geschrieben, der hat uns nämlich mit einem gelben Textmarker einige Hinweise in dem Text hinterlassen, damit wir den Hauptpunkt nicht verpassen, der in diesem Text genannt wird. Ja, was meine ich jetzt mit Textmarker? Natürlich ist unser Bibeltext nicht markiert. Vielleicht habt ihr ihn markiert, aber natürlich in seiner ursprünglichen Form nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, wie der Schreiber der Bibel glasklar sagen kann, worauf er hinaus will. Und ein Mittel davon ist die Wiederholung. Habt ihr beim Lesen gemerkt, wie häufig der Name Kanaan vorkommt? In Vers 18 beginnt der Schreiber schon und sagt, die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet und Ham ist der Vater Kanaans. Da wird uns schon gesagt, dass Ham der Vater Kanaans ist. Und dann nochmal in Vers 22, in Vers 25, 26 und 27. Der Schreiber will also betonen, hier geht es um Kanaan. Ihr müsst ganz genau aufpassen, wer Ham ist, nämlich der Vater Kanaans. Denkt nicht nur an Ham, denkt an den Vater Kanaans. Als würde er ja das mit einem Textmarker betonen, diesen Begriff Kanaan, diesen Sohn. Warum sollte er das aber tun? Warum betont er so oft, dass es um Kanaan geht? Denk daran, dass du nicht der erste Leser bist, der diesen Text aus der Bibel in der Hand hatte. Die ersten Leser waren das Volk Israel in der Wüste. Und auf welchem Ziel waren sie in der Wüste? Wohin wollten sie gehen? Ins Land Kanaan. Und die Israeliten damals in der Wüste konnten natürlich viel mehr damit anfangen, haben sofort den Hinweis verstanden, wir reisen ins Land Kanaan, was Gott uns gegeben hat. Und hier sehen wir den Ursprung und ja das Wesen Kanaans beschrieben. Ja, hier ist die erste Beschreibung von Kanaan, von seinem Wesen und wie er so tickt. Für den weiteren Verlauf wird Kanaan eine große Rolle spielen. Auch in 1. Mose, 2. Mose bis 5. Mose wirst du als Bibelleser noch rund 100 Mal von Kanaan lesen. im 1. Mosebuch allein noch 30 Mal. Zum Beispiel Abraham hat im Land Kanaan gewohnt, später Jakob, also immer wieder liest du von Kanaan. Und Mose will uns hier sagen, ihr müsst über Kanaan Bescheid wissen. Merkt euch, wie er sich in dieser Begebenheit den Fluch zugezogen hat und wie seine Brüder den Segen erhalten. Wenn wir uns in den Details verlieren, uns hunderte Fragen noch stellen zur Sünde Noahs, dann verlieren wir den Hauptpunkt. Der Schreiber hat absichtlich nicht alles gesagt, was wir wissen wollen, zur Sünde Hams, zur Sünde Noahs. Aber wir bleiben auf der Spur, wenn wir seinen Wiederholungen folgen und sehen, dass er auf Kanaan hinaus will. Und dieser Gedanke zu Kanaan wird sich auch im nächsten Kapitel noch weiter fortsetzen. Aber bevor der Schreiber jetzt noch weiterkommt und die ganze Ausbreitung der Völker beschreibt, schildert er uns Noahs Lebensende. Noahs Geschichte ist im Großen und Ganzen ein sehr starker Zeitraffer. Ja, von den ersten 500 Jahren lesen wir so gut wie gar nichts. Dann lesen wir 100 Jahre ungefähr, wie er die Arche baut. Dann zwischen ein und zwei Jahre während der Flut. Und dann 350 Jahre von einer Begebenheit. Und das ist für 950 Jahre eine sehr knappe Biografie, die wir in der Bibel finden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gerne mehr über Noah wissen. Aber wie gesagt, Gott sagt uns nicht alles, was wir wissen wollen, aber er sagt uns alles, was wir wissen sollten. Wenn Noahs Vater Lamech hier noch leben würde, nur mal angenommen, dann wäre er tief traurig über den Tod seines Sohnes. Aber nicht nur mit normaler Traurigkeit, sondern noch aus einem anderen Grund. Als Lamech den Noah geboren hatte, ihr erinnert euch vielleicht an Kapitel 5, Vers 29, da hat er ihm den Namen Noah gegeben. Und warum hat er ihm den Namen Noah gegeben? Ich lese es vor. Gott gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Noah heißt übersetzt Trost oder Ruhe. Lamech hatte die Hoffnung, dass Noah der Retter wäre, der Trostbringer, der Ruhebringer. Und jetzt lesen wir, Noah starb mit 950 Jahren. Noah war nicht der verheißene Retter, der der sündigen Menschheit geholfen hat. Als Noah seinen letzten Atemzug tat, war für alle klar, er ist nicht der Verheißene aus 1. Mose 3, Vers 15, der Schlangenzertreter. Die Menschheit musste noch auf einen anderen warten, während sie sich jetzt über die neue Erde ausbreiteten. Es war zwar alles anders als vor der Sintflut, aber der Auftrag Gottes blieb ja gleich. Seid fruchtbar und mehret euch. Aber dieser Retter würde viele Jahre später in Jesus Christus kommen. Als er gestorben ist, ist er 3 Tage später wieder auferstanden und hat damit gesagt, ich bin der verheißene Retter und ich erlöse die Menschen von ihrer Sünde. Noah war das nicht. Und das lesen wir hier. Und nun lesen wir, wie sich die Völker über die ganze Erde ausgebreitet haben. Was durchaus in Gottes Gedanken war. Er hat es ja in Kapitel 9, Vers 1 gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Breitet euch über die ganze Erde aus. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, und zwar die Völker nach der Flut. In 1. Mose 10 finden wir die sogenannte Völkertafel. Also die unterscheidet sich ein bisschen zu den normalen Geschlechtsregistern, die wir in der Bibel finden, und zwar in einigen wesentlichen Punkten. Ich habe mich entschieden, euch ein paar Schaubilder mitzubringen, dass ihr euch das auch besser vorstellen könnt. Und für jeden Sohn von Noah habe ich ein eigenes Schaubild mitgebracht. Wir werden anhand dieses Schaubilds, ich lese den Bibeltext gleich vor, werden wir sehen, welche Besonderheiten von jedem Sohn ausgingen. Und wir gehen da der Reihenfolge vor, wie wir sie im Bibeltext auch finden. Also erst betrachten wir den Japhet, dann den Ham und zum Schluss den Sem. Kapitel 10, in den ersten 5 Versen lesen wir also von Japhets Nachkommen. Ich lese euch die Verse vor und ihr könnt es auf dem Schaubild so nachverfolgen. Dies ist die Geschichte der Söhne Sems, Sem, Ham und Japhet, und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. die Söhne Gomas aber Aschkenas, Rifat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Kitter und die Dodaniter. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Ich habe euch ein paar Markierungen auch auf diese Karte gemacht. Hier ist noch nicht so viel Markierung. Und schon beim ersten Blick ja in diesen kleinen Stammbaum kann man erkennen, schon an der Art der Auflistung, wie der Mose das auflistet, um was es ihm eigentlich geht. Manche Nachkommen dieser Söhne hat Mose gar nicht erwähnt. Wie zum Beispiel die Nachkommen von Tubal, Mesech und Tiras. Es kann natürlich sein, dass sie keine Kinder hatten, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Aber man sieht schon, auf was sich der Schreiber hier fokussieren wollte, nämlich welche Generation er noch dazu nennt. Bei Javans Nachkommen macht er etwas sehr Ungewöhnliches. Er zählt nicht mehr Personen auf, sondern Sippen oder Völker, Menschengruppen. Also die Kitter und die Dodaniter. Das ist also völlig unüblich für ein Geschlechtsregister, wo nur Personen genannt werden. Hier, das sind Gruppen, die er nennt. Wir können mit nicht allen Begriffen von dieser Völkertafel heute noch etwas anfangen. Es ist sehr schwer, alle Linien zurückzuverfolgen über die 4600 Jahre zurück. Aber manche finden sich noch an anderen Stellen des Alten Testaments und manche kann man sehr gut identifizieren. Aber bei anderen, da ist sehr umstritten, welche Völker das waren und wo sie waren. Also da muss man schon sehr viel nachforschen, bis man das einwandfrei zuordnen kann. Wir haben zum Beispiel Tubal, Goma, die Kitter und Magog. Das finden wir noch in den Prophetenbüchern im Alten Testament. Aber hier mal soweit, der Schreiber, der nimmt sich gar nicht so viel Zeit für Jafet. Er nimmt sich hier 5 Verse für ihn Zeit und das hört auch ziemlich schnell wieder auf. Eine Besonderheit ist in Vers 5 zu sehen, da könnt ihr in eurer Bibel mal reinschauen, Vers 5, da steht, von diesem haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt. Das ist ein interessanter Hinweis, weil diese Formulierung, die kommt sehr ähnlich gleich nochmal vor bei Ham und auch bei Sem, aber er sagt nicht, dass sie sich in die Gebiete der Heiden verteilt haben. Der benutzt da eine andere Formulierung. Gebiete, das Wort, was hier gebraucht wird, wird im Alten Testament fast immer für die Inseln gebraucht, die weit entfernt sind. Jesaja spricht ganz viel über die weit entfernten Inseln. Und so sehen wir hier schon, dass Jafet und seine Nachkommen sich weiter ausgebreitet haben. Ja, auch ein Zeichen dafür, Jafet kommt seltener dann noch im Alten Testament in der Bibel überhaupt vor oder seine Nachkommen. Die Schreiber der Bibel fokussieren sich mehr auf Ham und auf Sems Nachkommen. Und von Jafet lesen wir nur noch selten etwas. Das heißt nicht, dass sie im Plan Gottes auf einmal ausgelöscht worden sind. Ja, die Inseln von Jesaja, die haben nachher noch große Verheißungen, was Gott mit ihnen vorhat. Aber sie werden hier beim Schreiber, sind sie nicht im Fokus. Kommen wir zunächst dann zu Ham und seinen Nachkommen in den Versen 6 bis 20. So, also Jafet hat 5 Verse bekommen und Ham bekommt 6 bis 20, 15 Verse. Also der Schreiber will uns etwas damit sagen, dass er mehr über Ham und seine Nachkommen schreibt. Ich lese es auch wieder der Reihe nach vor und ihr könnt es auf dem Schaubild hoffentlich einigermaßen nachverfolgen. Und dies sind die Söhne Hams: Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs: Seba, Havila, Sabta, Ragma, Sabtera. Und die Söhne Ragmas: Sheba und Dedan. Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Lande Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive, Rechobot-ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het. Und auch den Jebusiter, den Amoriter, den Girgasiter, den Heviter, den Arkiter und den Siniter. Und den Avaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon an bis dahin, wo man von Gera nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Ja, vielleicht teilweise ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem, konntet es mitverfolgen. Also zu Ham wollte der Schreiber sehr viel sagen. Deswegen widmet er ihm auch mehr Verse. Und hier finden wir jetzt noch zusätzlich zu den Personennamen Sippenländernamen und sogar Städtenamen. Wieder ein Hinweis darauf, das ist kein normales Geschlechtsregister, wo einer nur sagt, das ist der Stammbaum und die sind aus ihm vorgekommen. Es sind auch Städte genannt und es sind auch wieder Ländernamen genannt. Hier können wir zum Beispiel das Land Kusch eindeutig identifizieren. Das ist die Gegend von Äthiopien. Dann Mizraim, das ist die Gegend von Ägypten. Da sind einige Gemeindeglieder heute im Urlaub in Mizraim. Dann wird auch die Herkunft der Philister genannt in Vers 14. Das habe ich unten im Schaubild auch markiert. Und warum werden auf einmal Philister genannt? Ja klar, das waren auch die, mit denen das Volk Israel dann nach der Wüstenwanderung sehr viel zu tun hatte. Erzfeinde Israels, immer wieder am Sticheln, Israel ja am Überfallen, die Philister. Dann erkennen wir einige Städte, die auch ganz erbitterte Feinde von Israel wurden. Nämlich Ninive und Babel. Ninive, da kennt ihr die Geschichten mit Jona, wir haben ja auch darüber gesprochen, das war das Assyrische Reich, was damals sehr groß war, und eben Babylon, was auch später in der Bibel dann eine große Rolle noch spielen wird. Und dann finden wir die Länder, die Israel das Leben schwer gemacht haben, nämlich Kanaan, dann Mizraim, also Ägypten, und Assur. Das waren alles Länder, wo Israel ja teilweise unterdrückt wurde. Zunächst in Ägypten, dann im Land Kanaan, dann von Assyrien. Und hier sehen wir wieder, dass Mose uns alles erwähnt, was irgendwie mit dem Volk Israel zu tun hat. Er erwähnt manche Stammbäume nicht weiter, sondern nur die, die wichtig sind, um seine Absicht zu übermitteln. Ja, alles, was mit dem Volk Israel zu tun hat und deren Abstammung, was sie nachher betrifft, wo sie gegeneinander kämpfen, gegen die Länder, das beschreibt er. Und bei manchen hört er einfach auf und es gibt keine weiteren Informationen. Einen etwas größeren Raum nimmt diese Gestalt Nimrod ein. Nimrod stand in meiner Bibel der erste, steht in meiner Überschrift der erste Gewalthaber. Und der nimmt einige Verse ein von dem Schreiber und deswegen sollten wir auch kurz auf den Nimrod eingehen. Es gibt nur noch eine weitere Stelle in der Bibel, wo von Nimrod die Rede ist, nämlich im Propheten Micha, da ist vom Land Nimrod die Rede. Nimrod ist der Erste, der hier aus der Reihe tanzt. Der ist also der erste Gewalthaber auf der Erde. So nennt uns die Bibel den. Und der Begriff ist eigentlich üblich in der Bibel, Gewalthaber. Das wird an anderer Stelle einfach für die kriegstüchtigen Männer gebraucht, die Israel hatte. Es wird auch für Davids Helden gebraucht, die sich besonders hervorhoben. Also das ist scheint wie eine Werbepause zu sein. Und jetzt bekommen wir einen Einblick in das Leben von Nimrod. Und wir als Leser fragen uns, warum? Der Name Nimrod, der spricht schon für sich, der bedeutet Empörer oder Rebell. Und er macht seinem Namen alle Ehre. Das lesen wir jetzt in den nächsten Versen. Eigentlich war Kusch, nämlich der Vater Nimrods, das war jemand, der sich Richtung Ägypten in Äthiopien ansiedelte. Nimrod scheint das aber nicht gefallen zu haben und er nimmt sein Leben selbst in die Hand und er bricht diese familiären Strukturen in Äthiopien und zieht auf eigene Faust los, um sich ein Königreich im Land Sinear aufzurichten. Das Land Sinear wird uns noch begegnen in der nächsten 1. Mose-Predigt, nämlich im Turmbau zu Babel. Also hat Nimrod sicher auch was mit diesem Ereignis zu tun. Der Bibeltext verrät uns, dass er ein sehr fähiger Jäger war. Es verrät uns von seinem Mut und von seiner Geschicklichkeit. Er konnte bestimmt die größten Tiere erjagen und hat sich dadurch einen ruhmvollen Namen erjagt. Es zeigt, er war eine bekannte Persönlichkeit damals. Und auch wenn die Bibel hier recht neutral über ihn schreibt, so merkt man doch einen sehr negativen Unterton, der mitschwingt. Bislang hat kein Mensch auf der Erde sein eigenes Reich aufgebaut. Er war der Erste. Das bedeutet, er nahm andere und hat sie zu Dienern gemacht und zu Sklaven um sein eigenes Reich zu bauen. Und dann baute er eine Stadt nach der anderen. Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Sinia, steht in Vers 19. Ja, charakteristisch für diesen Mann ist, dass er immer mehr wollte. Er gab sich nicht mit dem Erreichten zufrieden, sondern wollte immer weiter bauen. Der hätte ja nach einer Stadt aufbauen können. Da hätte er ja sein Reich gehabt. Aber er wollte immer größer werden. Und so zog er nochmals 600 Kilometer weiter und baute Ninive, Rechobot-Ir und Kelach und Resen. Ja, und so sehen wir an diesem Nimrod, wie sich die Menschheit dazu entwickelt hat, auch Hierarchien zu entwickeln. An und für sich sind diese Hierarchien nicht sündig. Gott hat selbst Hierarchien sich ausgedacht und eingesetzt, zum Beispiel Regierung und Obrigkeit. Aber die Art und Weise, wie es bei Nimrod geschah, das war eine sündige Hierarchie, weil er in unterdrückender Weise sein Reich aufgebaut hat. Warum hat jetzt der Schreiber hier diesen Nimrod erwähnt? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich, weil Babel der Mittelpunkt des nächsten Berichts ist in 1. Mose 11 mit dem Turmbau zu Babel. Israel hatte zu dem Zeitpunkt, wo das hier geschrieben wurde, hatten die noch keine großen Berührungspunkte mit Babel und auch nicht mit Ninive. Das würde sich aber einige hundert Jahre später ändern. Dann sagt uns der Schreiber neben Nimrod noch sehr viel über Kanaan. Das hatte ich schon zum ersten Abschnitt gesagt. Das ist das, worauf er die ganze Zeit hinaus will. Redet sehr viel über Kanaan. Die Abstammungsvölker von Kanaan, ja, die sind von größerer Bedeutung für Israel. Das habe ich schon erwähnt, dass jetzt zum Zeitpunkt der Abfassung war Israel in der Wüste und sie mussten genau wissen, wen sie da vor sich hatten. Israel hatte fast mit allen Völkern zu tun, die ich eben hier aufgezählt hatte, Jebusiter, Amoriter, Girgasiter, ab Vers 16 im Bibeltext. Und schon zwei Kapitel später, in 1. Mose 12, Vers 7, bekommt Abraham die Verheißung, dass Gott ihm das Land Kanaan geben wird. Und das wird auch später wiederholt, als Gott sein Volk ansieht unter der Sklaverei in Ägypten und helfend eingreift. Ich lese mal die Bibelstelle aus 2. Mose 3, Vers 8. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Das sind alles Namen, die hier vorne auftauchen. Von Kanaan lesen wir aber jetzt nicht nur von Sippen und Abstammungen, sondern auch von den Ländergrenzen Kanaans. Auch wieder eine Besonderheit. Und auch sehr bekannte Städtenamen, zum Beispiel Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra werden wegen ihrer Bosheit keine 10 Kapitel später von Gott selbst vernichtet. Alle anderen Kanaaniter, ja, werden in ihrer Bosheit bekommen noch eine Gnadenfrist von Gott. Das steht in 1. Mose 15 und werden 400 Jahre später gerichtet durch das Volk Israel. Ja, soweit die Auflistung von Ham. Jetzt kommen wir zur letzten Auflistung, den Nachkommen Sems. Und die kommen fortan am öftesten der Bibel vor. Warum? Weil Sem die Abstammungslinie von Abraham, Isaak, Jakob und damit von ganz Israel ist. Ich lese wieder Sems Nachkommen ab Vers 21. Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Asur, Arpachshad, Lut und Aram. Und Arams Söhne Uz, Hul, Geter und Marsch. Arpachshad aber zeugte Schelach und Schelach zeugte Heber. Und Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad, Schelef, Hasarmavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael und Sheba, Ophir, Havila und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mesha an, bis man nach Sefer kommt zum östlichen Gebirge. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. In der Auflistung für Sem lesen wir als erstes, dass Sem der Vater aller Söhne Hebers ist. Vers 21. Das ist dem Schreiber offensichtlich wichtig vorwegzunehmen, auch wenn der Name Heber erst später auftaucht, ja, in dem Register. Aber das wollte er schon mal sagen. Warum? Wer eine Schlachterübersetzung hat, kann das in der Fußnote auch nachlesen. Wir können davon ausgehen, dass der Schreiber das tut, um auf den Namen Hebräer hinzuweisen. Das soll also der Heber und Hebräer, das soll die Wortherkunft sein. Und wie gesagt, in der Schlachterübersetzung könnt ihr es in der Fußnote auch nachlesen. Ja, ansonsten können wir hier wieder einige bekannte Ländernamen entnehmen. Elam, Assur, Lut, Aram und Uz. Die werden auch noch in der Bibel erwähnt, in verschiedenen Zusammenhängen. Und ein kleiner Kommentar zu Peleg wirft noch eine Frage auf, was mit ihm ist. Das steht nämlich, in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, Vers 25. Wir haben auch wieder nur diesen kleinen Hinweis. Was genau der Schreiber damit meint, bleibt im Dunkeln. Die meisten vermuten, dass es mit dem nächsten Kapitel zu tun hat, nämlich wo alle sich auf die ganze Erde zerstreuen nach dem Turmbau zu Babel, nachdem der Herr die Sprachen verwirrt hat. Manche sagen, es hat große Naturkatastrophen zur Zeit von Peleg gegeben und deshalb hat sich die Erde irgendwie nochmal, ja, wesentlich verändert in ihrer Struktur, aber das ist nicht gesichert. Ja, und wir erfahren jetzt auch, wo die Semiten, also die Nachkommen Sems, sich niedergelassen haben. Und wenn man die Länder und die Grenzen da kennt und verfolgt, dann merkt man, dass es aber auch Vermischung gegeben hat. Also man kann nicht sagen, ja, Sem, die waren nur im Osten, Jafet eher nur im Norden und Ham Richtung Westen. Es gibt schon Tendenzen, dass das so war, aber man kann nicht sagen, da gab es auch manchmal Umzüge und Vermischungen, sodass es nicht alles so klar zu trennen ist. Was nehmen wir jetzt davon mit? Der letzte Vers in dem Kapitel, Vers 32, lautet: Das sind die Sippen der Söhne Noahs, nach ihren Abstammungen in ihren Völkern, und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Damit macht der Schreiber die Klammer zu, die er in Kapitel 9, Vers 19 aufgemacht hat. Nämlich da steht, von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Das ist also ein ganzer Abschnitt, den der Schreiber gewählt hat, um uns das mitzuteilen, wie sich die Völker ausgebreitet haben und insbesondere Kanaan. Und den Grund will ich nochmal wiederholen, weil Israel nämlich zur Zeit der Abfassung dieser Worte auf dem Weg nach Kanaan war und schon mit den Kanaanitern zu tun hatte. Und auch eine Absicht des Schreibers, er wollte zeigen, wie sich der Segen Gottes, den haben wir in der letzten Predigt gehört, ja, der hat allen Menschen gesagt, seid fruchtbar und mehret euch, wie der sich jetzt erfüllt hat. Hat die Menschheit sich ausgebreitet, ja, so wie Gott gesegnet und gesagt hat? Offensichtlich ja. Die Menschheit hat sich weit ausgebreitet in ihre Länder und in ihre Völker. Eine Frage: Sind also die Menschen aller Hautfarben, aller Länder, Sippen, Völker und Nationen aus diesen dreien entstanden, Sem, Ham und Japhet? Das ist vielleicht die häufigste Frage, die dir von einem Atheisten gestellt wird oder jemand, der an die Evolution glaubt, dass das nicht sein kann, in so kurzer Zeit unterschiedliche Hautfarben entstehen können. Die Antwort ist ja. Bibelgläubige Wissenschaftler bieten vernünftige Erklärungen dafür. In einem Buch, zum Beispiel, was ich dazu vorliegen hatte, schreibt Ken Ham, ein gläubiger Wissenschaftler aus den USA, wie sich die Änderung von Hautfarben auch durch den Turmbau zu Babel noch verstärkt hat, weiterentwickelt hat. Und er kennt sich da aus, dass er auch sogar die Erkenntnis aus der Genetik, aus dem den Erbsachen zu Rate zieht. Wer da mehr wissen möchte, kann mich gerne fragen oder in dem Buch lesen von Ken Ham, Fragen an den Anfang. Ja, da wird es ein bisschen technisch, deswegen habe ich es ausgelassen, aber ihr könnt da gerne weiter zu nachforschen. So, obwohl die Sünde nicht mit der Sintflut ausgelöscht wurde, sehen wir in dem ganzen Text, den wir gesehen haben, sie ist noch da. Das Problem der Sünde verlangt weiterhin nach einem Retter. Wir haben in diesem heutigen Abschnitt mehr die Sünde von Einzelnen gesehen. Von Noah, von seinem Sohn Ham, von Nimrod, der sein Reich bauen wollte. Aber schon bald werden wir die Sünde der ganzen Menschheit wieder kennenlernen, wenn wir vom Turmbau zu Babel lesen werden. Im Grunde ist nach der Sintflut alles beim Alten. Es hat sich nichts geändert. was soll dir diese Völkertafel denn heute sagen? Ja, einerseits ist es ein historischer Beleg und eine Erinnerung an deine Vorfahren, nämlich du bist auch ein Nachkommen von Sem, Ham oder Japhet. Auch du stammst wie jeder andere von Noah ab. Du bist Nachkomme, ja, von dieser neuen Welt, aber du bist auch Nachkomme eines sündigen Menschen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in unserem ganzen Bibelabschnitt, den wir gelesen haben, Gott gar keine Rolle zu spielen scheint. Den Abschnitt, den Erik letzte Woche gepredigt hat, da hat Gott ununterbrochen gesprochen und gesagt, was er tut. Er setzt den Regenbogen, er denkt und so weiter. In unserem Abschnitt lesen wir gar nichts davon, dass Gott eingreift, dass Gott in irgendeiner Weise was kommentiert oder was dazu sagt. Er scheint sich völlig zurückgezogen haben in dieser neuen Welt. Aber ich sage euch, dass das nicht der Fall ist. Gott hat sich nicht zurückgezogen in diesen Versen. Im Gegenteil. Das, was er im Kapitel vorher gesagt hatte, nämlich, dass er segne die Menschheit und dass sie sich fruchtbar sollen, sich mehren sollen, das hat Gott mit seinem Segen begleitet. Wisst ihr, wir alle haben eine unsichtbare Nabelschnur. Wir alle hatten mal eine natürliche Nabelschnur, die durchtrennt worden ist. Und die hat unsere Versorgung sichergestellt, als wir im Mutterleib waren. Aber was nie durchgeschnitten wurde, ist diese unsichtbare Nabelschnur zu Gott, die jeden Tag unsere Versorgung von Gott sicherstellt. Keiner kann diese durchschneiden, auch wenn manche das gar nicht anerkennen wollen, dass sie jeden Tag von dieser Nabelschnur zu Gott abhängen. Das ist eine Tragödie für sich, aber niemand kann sie abschneiden. Wir hängen Tag für Tag von Gottes Güte und seiner Treue ab. Wenn Gott seinen Segen, von dem wir letzte Woche gehört haben, auch nur einen Tag fallen gelassen hätte, dann könnten wir alle nicht hier sein. Dann hätte sich die Menschheit nie ausbreiten können. Wenn Gott sagt, ich lasse jetzt Saat und Ernte aufhören, ab sofort, dann kannst du noch in Aldi gehen, in Lidl und in Rewe, kannst noch ein paar Packungen Nudeln kaufen, Kartoffeln, dann ist nichts mehr in den Regalen da. Und dann, ein paar Wochen später, gibt es keine Menschen mehr auf der Welt. Dann liegen alle regungslos auf dem Boden. Es gibt keine neue Generation mehr von Menschen. Niemand kann sich ausbreiten. Wenn Gott seine segnende Hand nur im Beispiel von Saat und Ernte für einen kurzen Zeitraum absetzt. Du hängst Tag für Tag an dieser unsichtbaren Nabelschnur Gottes. Und auch jeder Mensch, den wir hier betrachtet haben, jedes Volk, hängt an Gottes Treue und an Gottes Segen. Das hat in dieser Zeit nicht aufgehört, auch wenn es den Anschein erweckt, dass Gott sich zurückgezogen hat, das ist nicht der Fall. Und er hat sich bis heute nicht zurückgezogen, weil sonst hätte sich die Menschheit nie ausbreiten können, bis zu dem Punkt, wie wir heute sind, an dem wir heute sind. Gott hätte das Recht gehabt, jeden Tag eine Sintflut zu schicken wegen der Bosheit der Menschen, jeden Tag. Aber seine Gnade und seine Treue sind so, dass wir heute hier leben dürfen als immer noch Nachkommen von Noah und auch von Sem, Ham und Japhet. Wenn Gott aufhört mit seiner Treue, dann hörst du auf mit deinem Leben. Ich möchte mit drei Bibelversen schließen, die ich jetzt der Reihe nach vorlese. Ich habe die nicht da vorne angezeigt. Ich möchte die nachschlagen mit euch zusammen und dass sie auf euch wirken. Die zeigen, dass Gott auch in dieser Zeit präsent war und auch in unserer Zeit, dass wir von ihm abhängen. Die erste Bibelstelle ist 5. Mose 32. Mitten im Lied, was Mose die Israeliten lehren sollte. Das sollten die also auswendig kennen. 5. Mose 32. Und in 5. Mose 32 ist für unser Thema besonders der Vers 8 interessant. Da heißt es, als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Da setzte er die Grenzen der Völker fest. Gott hatte seine Hand im Spiel, als die Völkerschaften auf der Erde ausgebreitet wurden. Eine zweite Bibelstelle in Apostelgeschichte 17, Vers 26. Im Neuen Testament Apostelgeschichte 17, Vers 26. Da bezieht sich Paulus auf diese Wahrheit, die wir gelesen haben, auf diesen Text. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Vers 28, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Deutlicher kann man es gar nicht sagen, dass wir von Gott Tag für Tag abhängig sind und dass er damals schon die Grenzen der Völker festgesetzt hat. Und eine letzte Bibelstelle aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, der Vers 9. Wo wir sehen, dass Gott noch ein endgültiges, wunderschönes Ziel hat mit allen Ländern, Nationen und Sprachen. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Aus allen Nationen werden sie den Herrn preisen eines Tages, weil Gott auch aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen Menschen für sich erkauft, um in der Formulierung aus Offenbarung 5 zu bleiben. Amen. Lass mich noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar dafür, dass du von damals bis heute uns alle erhalten und bewahrt hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Tag für Tag von dir abhängig sind und wir sehen so sehr, dass wir deinen Segen brauchen. Herr, nur durch dich konnte die Menschheit sich verbreiten. Nur weil du Saat und Ernte geschenkt hast, nur weil du die Menschen nicht mehr gerichtet hast aufgrund ihrer Bosheit, sondern indem du den Retter Jesus Christus gesendet hast. Wir danken dir, Herr, für die Gabe deines Sohnes und wünschen uns, Herr, dass du uns diesen immer kostbarer und wertvoller machst. Sind froh, Herr, dass du uns zu deinem Volk dazu zählst und danken dir auch, dass wir in Ewigkeit eines Tages bei dir sein dürfen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.